Lieber Carsten, herzlichen Dank, dass du mich mit einem wunderschönen Wort beschenkt hast. Lausbub Gottes. Das wird ab sofort auch für meine pastorale, also mein pastorales Selbstverständnis, das passt mit der ganzen Fülle. Sowohl das Loben als auch die für mich doch auch naheliegende Bedeutung Lausbub. Ja, da fühle ich mich, glaube ich, sehr wohl. In diesem Jahr lese ich das Johannesevangelium, ich meditiere es und deswegen die Schriftlesung. Und ich erlebe, dass dieses Evangelium mich ganz neu an Jesus heranführt. Und das fasziniert mich, das begeistert mich. Ich lerne ihn neu kennen, vertieft. Das Johannesevangelium erschließt mir Jesus so, wie die anderen das eben nicht tun. Und das weckt Neugierde bei mir. Und es stärkt mein Vertrauen in meinen Gott. Das ist ein fantastisches Erlebnis und ein fantastisches Evangelium. Und jetzt haben wir eine Geschichte gehört. Einzug in Jerusalem. Gibt es was Langweiligeres? Also, mal ganz ehrlich, das ist ja eine Story, die kennen wir doch vorwärts und rückwärts. Und da kann man eigentlich seine Gemeinde nur langweilen. Und deswegen auch beständig die Versuchung, sollen wir nicht auf was anderes ausweichen? Nee, ich wollte das heute mal nicht. Vielleicht habt ihr den Schriftlesungstext noch ein bisschen im Ohr. Und vielleicht entwickelt er auch heute bei uns eine Faszination, wenn wir uns bewusst machen, was wir nur im Johannesevangelium finden, im Vergleich zu den übrigen. Und da fällt tatsächlich schon der Einstieg auf. Bei den anderen Evangelien, vielleicht erinnert ihr euch, da wird der Einzug irgendwie eingefädelt von den Jüngern, von Jesus. Was auffällt, ist die Sache mit dem Esel. Das wird ja von langer Hand vorbereitet. Da haben wir die Formulierung im Kopf, der Herr bedarf seiner. Und der bringt den nachher auch wieder und bindet den ruhig los. Und im Johannesevangelium? Da heißt es ganz lapidar, Jesus fand einen jungen Esel. Und ich habe ja ein bisschen Fantasie. Ich stelle mir das so vor, dass Johannes, der ja wahrscheinlich die anderen Evangelien kannte, dass der schmunzelte und sagte, diese ganze Eselgeschichte, die kennen wir ja aus den anderen Evangelien. Passt mal auf, ich schenk mir das alles. Ich kürze das radikal, ich schreibe einfach, der fand den. Wie? Interessiert mich überhaupt nicht. Interessiert mich überhaupt nicht. Und ich frage Johannes, was interessiert dich denn? Und er sagt, ja, ich nehme dich mal in die Hand. Schau dir das mal an. Die große Menschenmenge, die hört, dass Jesus kommt. Und die wird aktiv. Die Menschen wollen von sich aus Jesus willkommen heißen. Das ist ein feiner Zug. Ich gehöre zu der älteren Generation, die sogar einmal in der DDR war. Ja, und ich habe da Verwandtschaft. Und was mich da immer fasziniert hat, das war, dass die da alles organisiert hatten. Also die hatten in ihren Schulen auch so Veranstaltungen, wo dann alle dabei sein mussten. Und wenn dann hohe Würdenträger von der Partei kamen, dann mussten die dabei sein und jubeln. Jubeln. Auf Kommando jubeln. Und die Würdenträger, die dann da waren, aus der Partei oder was auch immer, die dachten, ach ja, ist ja schön, nette Leute hier. Die heißen mich so freundlich willkommen. Nicht? Und dann wurden Fähnchen geschwungen. So wie das dann auch bei den Staatsempfängern ist. Die waren alle abkommandiert. Das war eingefädelt, von vorne bis hinten. An dieser Stelle bei Jesus nichts eingefädelt. Die sind alle freiwillig gekommen. Die wollten das. Und so macht Johannes deutlich, kannst du ahnen, kannst du dir vorstellen, was für eine Begeisterung in dieser Menschenmenge für Jesus war. Und da sage ich, so richtig kann ich mir das nicht vorstellen. Wie sind die da überhaupt drauf gekommen? Und da hilft mir Johannes. Er ist der Einzige, der sagt, ja, die haben natürlich gewusst, dass Lazarus auferweckt wurde. Ah, das ist eine geniale Verknüpfung. Die Lazarus-Auferweckung, das ist natürlich eine Hammer-Story. Also das wäre noch ein größerer Straßenfeger als der Oberbürgermeister gestern bei uns auf der Höhe in der Kapelle bei der Verabschiedung vom Otto. War auch schon ein Feger, aber so eine Lazarus-Geschichte, hey, das hätte alles getoppt. Und deswegen so viele Menschen. Fantastisch. Und dann, ich muss es ganz ehrlich sagen, auch wenn der Rolf als Kollege hier ist, ganz ehrlich, mir ist zum ersten Mal aufgefallen, dass nur im Johannesevangelium von diesen Palmenzweigen die Rede ist. Die anderen Evangelien sprechen nur von Zweigen. Deswegen seid ihr hier total biblisch aufgestellt. Ihr habt also johannäische Palmenzweige und ihr habt synoptische Zweige. Also irgendwelche Zweige, also auch Büschel. So wie das im so wie das in den synoptischen Evangelien steht. Und da dachte ich mir, mei, Johannes, was warst du randvoll mit Heiligem Geist, dass du dich daran erinnert hast und dass du so akribisch warst, das aufzuschreiben. Das wäre mir als Lausbub Gottes völlig durch die Finger gerutscht. Was für Zweige, wäre mir shit egal. Dass der keine Magnolienzweige genommen hat, wie ich eine im Garten stehen habe, weil die gar keine Blätter haben im Moment, sondern wie Fischgräten aussehen, das denke ich mir. Warum diese Palmenzweige? Palmenzweige wurden genommen, um einen siegreichen König oder Heerführer in der Stadt willkommen zu heißen. Das waren also nicht nur einfach Fähnchen, die die vor Freude geschwungen haben, sondern die Palmenzweige machten für alle deutlich, da kommt ein Sieger. Und ich merke, Johannes, dem liegt sehr viel daran, dass ich Jesus so sehen lerne. Er ist nicht der, der diesen Weg der Erniedrigung geht und am Kreuz elendig stirbt, sondern er wird mir als Sieger vorgestellt. Der Vorösterliche und der Nachösterliche fließen ineinander. Jesus ist schon der Sieger. Obwohl er verraten wird, gefoltert wird, ans Kreuz genagelt wird, das macht man nicht mit siegreichen Herrschern. Das ist eine Loserrolle. Und Johannes sagt, nein, du musst das Ganze sehen. Auf einmal, Jesus ist der siegreiche König. Deswegen die Palmenzweige. Und er sagt, Volker, dass du das nicht auf Anhieb verstehst, ist mir schon klar, denn die Jünger damals haben das ja auch nicht auf Anhieb verstanden. Und solche Zwischenbemerkungen, die finden wir im Johannesevangelium öfter. Und das führt dahin, dass man so fein an die Hand genommen sich fühlt, weil Johannes in den Ebenen wechselt. Mal ist er ganz in der Zeit von Jesus mit den Zwölfen und dann blitzt es schon wieder hervor. Er ist in der nachösterlichen Zeit, in seiner Zeit, wo er mit seiner Gemeinde Probleme hat und feststellt, wir brauchen ein neues Evangelium. Ich muss eins schreiben. Wir müssen Jesus noch mal ganz neu sehen lernen, damit wir in unserer Zeit neu an ihn glauben. Und in diesem Strom befinde ich mich auch. Und ich merke, wie der Geist Gottes auch nach meinem Herzen greift und ich durch diese so bekannte Geschichte ganz neu Vertrauen bekomme zu Jesus und ihn neu sehe. Und dann wundere ich mich doch, was ist das für eine übergehenswerte Geschichte mit den Griechen, die Jesus sehen wollen? Und ich habe tatsächlich gedacht, die Lesung ist ja schon ein bisschen lang gewesen, ne? Also in der Planung ist dir das ja auch aufgefallen, ne? Hätte man ja eigentlich kürzen können. Also diese Geschichte mit den Griechen, die trägt doch nichts aus, oder? Die wollen Jesus sehen. Und wie bei einer Audienz zu einem König wenden sie sich von einer Etage zur nächsten. Und auch das soll ganz nebenbei einfach deutlich machen, man kann nicht einfach so zu Jesus schreiten und sagen, hallo, pass mal auf, wir hätten da mal eine Frage. Nee, der hat tatsächlich schon etwas Hoheitliches, etwas Herrliches. Der ist der siegreiche König. Und die Begegnungswünsche zu ihm, die werden von Jüngerebene zu Jüngerebene weitergereicht. Und ich merke, Johannes, danke, danke Gott, dass du dir so viel Zeit und Fantasie genommen hast, um mir das so nahe zu bringen. Und dann sagt Johannes, pass mal auf, ich bin noch gar nicht am Ende. Der Einzug Jesu, der führt zu einer Aussage Jesu, da solltest du dich besser hinsetzen. Denn Jesus sagt unverkennbar mit einem doppelten Amen am Anfang, das ist auch so ein Lausbubspruch, ne? Doppeltes Amen am Anfang, alle denken, Gebet ist zu Ende, dabei startet es erst. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Das ist ein fantastisches, lichtgebendes Wort für den Tod Jesu Christi. Warum musste Jesus sterben? Meine Antwort und eure Antwort ist, das hat was mit unserer Sünde zu tun, mit unserer Schuld. Und ich denke an Paulus und mir fallen schwere theologische Worte wie Versöhnung und Sühne ein. Das ist alles richtig und alles wichtig. Und Johannes wird vom Geist Gottes mit diesem Wort beschenkt, dass er das aufschreibt. Man kann es auch mit diesem Bild sagen. Er stirbt wie ein Weizenkorn, um Frucht zu bringen. Fällt dir das auf? Man kann auch von Jesu Tod reden, ohne gleich das wichtige und biblische Wort Sünde benutzen zu müssen. So baut Johannes seinen Leuten zu seiner Zeit eine Brücke, um den Tod Jesu zu verstehen. Und ich freue mich über die biblische Vielfalt. Und ich ärgere mich über mich, dass ich so einseitig geprägt bin. Was ist das für ein Bild? Es stirbt jemand, um Frucht zu bringen. Ihr habt es in Nachrichten mitgekriegt, der Anschlag in Frankreich. Der französische Polizist, der sich dem Geiselnehmer angeboten hat, um eine Geisel auszulösen und dann angeschossen wird und jetzt stirbt. Der Mann wird Frucht bringen. Das wird die französische Gesellschaft stärken und prägen. Das hat Vorbildfunktion. Er hat sein Leben eingesetzt und verloren und dadurch Frucht geschaffen. Deshalb wird er von seinem Präsidenten bejubelt. Staatstrauer. Das ist eine Sprache, eine Deutungsebene, die bis heute verständlich ist. Jesus setzt sein Leben ein und er stirbt, um mit seinem Tod Frucht zu bringen, um uns zu erreichen und uns zu verändern. Und ich merke, der Tod Jesu aus diesem Vers mir gedeutet, der greift neu nach meinem Herzen. Ich freue mich darüber, dass ich als Frucht dazugehöre. Und es ermutigt mich, von seinem Tod auch in dieser Perspektive zu sprechen. Frucht, Frucht auch in der Gemeinde. Ja, und dann fange ich doch an zu stottern. Denn im nächsten Vers heißt es, wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt nicht für das Wichtigste hält, aber wer sein Leben in dieser Welt nicht für das Wichtigste hält, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen. Und ich merke, hey, das ist ja nicht nur eine Deutung über Jesu Tod, sondern wenn dieser Jesus, der Gekreuzigte, als Auferstandener heute am Palmsonntag nach meinem Herzen greift, dann kommt diese Perspektive auch so zu leben, ziemlich nah. Und ich frage mich ja, was heißt das denn jetzt für mich? Soll ich mein Leben geben, auch wie ein Weizenkorn und sterben? Nein, so heißt es nicht. Es geht darum, dass wir nicht an unserem Leben hängen, es für das Wichtigste nehmen, sondern, Vers 25, könnte es am verständlichsten so deuten, wir sollen unser Leben loslassen. Leben loslassen. Wie kann das praktisch werden? In hitzigen Diskussionen. Mal seine Meinung loslassen und den anderen stehen lassen. Ja, vielleicht. Aber da wende ich gleich ein, Johannes, ich muss auch lernen, zu meiner Meinung zu stehen. Und dafür zu kämpfen, das ist auch wichtig. Und ich habe das Gefühl, Jesus guckt mich an und grinst. Ja, ja, Lausbub. An vielen Stellen wird es doch wirklich helfen, loszulassen. Ich erinnere mich an Gemeindesituationen, wo zwei Meinungen auch in der Gemeindeleitung aufeinanderprallen. Und ich natürlich überzeugt bin, dass ich auch, Klammer auf, vor allem, Klammer zu. Und würde es nicht vielleicht helfen, egal wer recht hat und wenn beide recht haben, wenn doch einer einfach loslässt, damit es vorwärts geht? Diese endlosen Diskussionen der Klärung, der Reinigung, worum es denn jetzt geht, die dann einfach nur zur Lähmung führen, dadurch überspringen als Lausbub Gottes, indem man sagt, ja, ich habe zwar recht, aber ich lasse trotzdem los, denn auch über die andere Meinung und den anderen Weg kommt Jesus auf jeden Fall mit uns weiter. Loslassen, loslassen, loslassen auch in anderen Lebenssituationen. Gestern hat mich ein Freund besucht, Studienkollege, Krebs, derber Krebs, loslassen, nicht nur Gesundheit, sondern Lebensträume, große Gemeinde, wachsende Gemeinde, Frucht, super Arbeit, kannst du alles knicken. Wenn der überhaupt noch mal auf eine Kanzel kommt. Loslassen von Träumen, von Gesundheit und dann tatsächlich auch irgendwann das Loslassen des eigenen Lebens. Oder sage ich, ne, pass mal auf, das ist mir viel zu nah, das eigene Leben loslassen. Ich bin erst 58, da kannst du mir in 10 Jahren nochmal sagen, dass das kommt. Im Moment reicht es mir zu sagen, ich lasse mal ein wenig Zeit los und investiere mich für andere, verschenke das. So ein praktischer Schritt reicht mir. Aber ich ahne, das Wort loslassen werde ich nicht mehr los. Wenn Jesus am Palmsonntag mit Palmzweigen und anderem Grünzeug einzieht. Und wenn er heute in unsere Herzen einzieht und von seinem Tod spricht, dann lädt er dich ein, auch dieses Wort zu hören, dass du loslassen sollst, um zu empfangen, was dir nie wieder genommen wird. Gesegnete Karwoche.